Der Comic-Podcast. Powered by Black Dog Comics.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pow, der Comic-Podcast. Wie immer mit mir Robert Moldenhauer. Und auch heute ist Hans wieder da. Ich grüße dich.
Hallo, hallo.
So, wir sind gut organisiert, deshalb bin ich ein bisschen aus der Puste. Zettelchen noch schnell vergessen. So, dir geht's soweit gut? Ich weiß auch gar nicht, warum ich so nervös bin gerade jetzt auf einmal. Wegen der großen Monster wahrscheinlich.
Oh. Die großen Monster, genau, die so gerade am Fenster vorbeigehen.
Gab's das schon mal? So irgendwie eine Anlehnung an, so mit Berlin oder irgendwie sowas? So kaputt machen?
Ja, tatsächlich. Ha. Aber ich glaube, wir müssen Leute erstmal abholen, wo wir gerade schon sind. Wir
natürlich.
Sind schon im Monster Talk.
Sie haben es vielleicht ja in cleverer Weise schon an der Überschrift gesehen vom Podcast für die. Genau, und zwar, Herzensprojekt hätte ich beinahe gesagt, aber wir wissen ja eigentlich schon seit längerer Zeit, dass du eine Liebe zu einer riesigen Echse hegst.
Ja, ganz genau.
Und es gibt dieses Monster, was im Kino auf jeden Fall, zusammen mit einer Serie bei Apple. Ich erwähne das, weil Popkultur ist ja, ne, und Comics, und das vermischt sich ja auch alles so ein bisschen. Und es hat aber, und auch das, auch mir ist das aufgefallen, natürlich in den Comics einen sehr, sehr großen Stellenwert. Ja, es geht um Godzilla, um das gleich nochmal gesagt zu haben. Und den Rest, glaube ich, bin ich, der dich fragend anguckt oder ganz begeistert zuhört und dir zwischendurch vielleicht ein paar Fragen stellt. Aber du bist der Experte, was
also Godzilla. Ich muss das natürlich erstmal einordnen. Weil Experte ist so, da fühle ich so ein Gewicht auf meinen Schultern, weil also natürlich echte G-Fans, ja, so ist auch der Name eines einschlägigen Magazins für Godzilla-Fans, ja.
Okay.
Auf jeden Fall. Die wissen natürlich tausendmal mehr als ich. Ne? Also ich habe da so das ist eine von den Sachen so. Ich habe da eine Faszination mit Godzilla, aber ich habe bei weitem nicht alle Filme geguckt und ich habe bei weitem nicht alle Comics gelesen. Also das ist so ein Ding, wo ich freue mich darauf, da noch weiter reinzusteigen, aber bin da bei weitem noch nicht so tief im sprichwörtlichen Rabbit Hole, wie viele andere wahrscheinlich sind. Aber ich finde das ja auch immer schön. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so einige Sachen, wo ich weiß, dass ich mich da so richtig reinarbeiten kann. Das sind Züge, also so Zugmodelle, das ist Godzilla, das sind auch andere Sachen, wo ich mir denke, okay, aber man kann sich Sachen ja auch aufsparen, ne? Und eine Hobby-Nische nach der anderen so abarbeiten praktisch, ja. Und genau, Godzilla ist eine Sache, wo ich auf jeden Fall so praktisch so am Rand dieses Kraters, am Rand dieses Rabbit Holes so mich so langsam so immer näher ran bewege. Aber auch sehr gerne natürlich auch jetzt schon drüber rede.
Ja, ich habe auch zum einen ist Godzilla irgendwie so ein Phänomen, ähnlich wie Superman. Also man kennt es, man weiß, dass es das gibt, so, ne? Ohne jetzt vielleicht wie du schon selber meintest, da jetzt in jedem Detail Bescheid zu wissen. Aber es ist irgendwie, kann glaube ich mit dem Wort einfach was anfangen und hat auf jeden Fall sofort ein Bild im Kopf. Ne?
Ja, das ist total spannend, genau. Das ist ja so ein, wie du auch meinst, so Popkultur ist ja nicht nur Film, ne? Es ist ja alles andere inzwischen, Merchandise und Statuen und was nicht alles. Aber es ist ja wirklich so ein Popkulturcharakter, Popkulturphänomen praktisch, das ja auch es über japanische Grenzen weit hinaus geschafft hat. Ne? Also das ist ja auch diese ganze, also Godzilla als großes Monster gehört ja in praktisch das Kaiju-Genre oder praktisch Kaiju-Welt. Ja, also das ist ja große Monster, oft in Verbindung mit großen Robotern, also Mechs und Kaiju und die Sachen gehen oft zusammen und sowas. Und das sind ja schon vor allem japanisch geprägte Phänomene, wo ich bin immer erstaunt, also praktisch, ich kenne Gundam, ich kenne Godzilla, ich kenne vielleicht Evangelion, und ähnliche Sachen oder auch andere Kaiju-Kreaturen, Mothra etc., King Ghidorah und sowas alles. Aber wenn man sich, das sind ja nur die es praktisch herausgeschafft haben, also die es praktisch in die US geschafft haben und dann halt über den Umweg ja auch oft dann nach Deutschland oder ähnliches, ja. Und wenn man dann aber guckt, was in Japan noch ist und welche Größen es da gibt, da gibt es dann Charaktere, von denen ich noch nie vorher gehört habe, die aber irgendwie seit 40 Jahren da hoch beliebt sind und sowas. Also das ist auch, glaube ich, noch so ein kulturell spannend zu schauen, wenn man praktisch in das Ursprungsland guckt.
Ja.
Was da noch alles so wartet, ne?
Hat Godzilla das Kaiju-Genre aber begründet oder gab es das vorher schon?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich konkret nicht beantworten. Mhm. Ich würde vermuten, wie so oft, dass es ein Meilenstein ist, aber wahrscheinlich nicht da anfangen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass, ich meine, große Monster, also ja, stimmt, klar, zum Beispiel King Kong ist älter als Godzilla.
Okay.
Ich glaube, da der erste King Kong-Film, das wäre was zum Recherchieren im Nachhinein.
Ja.
Ich glaube, das ist sogar 30er oder sowas. Also ich glaube, die Idee große Monster ist eine Faszination, die die Menschheit seit jeher hat. Und ich glaube, die auch im Film zum Beispiel dann vorher abgebildet wurde. Aber also in meinem Kopf ist das wahrscheinlich so wie Herr der Ringe und Fantasy. Ja, Herr der Ringe hat bei weitem nicht das Fantasy-Genre erfunden, aber es ist nun mal ein Meilenstein, an dem sich alle anderen Fantasy-Werke danach messen mussten oder auseinandersetzen mussten in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dasselbe gilt für Godzilla, dass einfach nach Godzillas Auftritt 1954, sobald du eine große Kreatur hast, musst du irgendwie das mit Godzillas Existenz verhandeln. Also irgendwie, also als Twist oder als Hommage oder als Kommentar, also in irgendeiner Art und Weise.
Ich hatte nämlich nur kurz gelesen, ja, im Wikipedia-Artikel zu dem Film, genau, das ist eine Antwort, war also eine japanische Antwort war auf Panik in New York von 1953. Mhm. Und das ist, oder Dinosaurier in New York ist auch ein alternativer Titel.
Ja, das macht Sinn.
Anleihen sich dort wahrscheinlich geholt auch, ne? Godzilla ist gar nicht Stop Motion, ne? Das war schon Mensch in dem Kostüm.
Mann im Kostüm, das war
genau. Panik in New York Kostüm, ist, glaube ich, auf jeden Fall Stop Motion mit diesen Echsen.
Ja.
Ja. Da irgendwann mal im Nachmittagsprogramm gesehen, irgendwann vor 4 Jahren.
Ach, sehr gut. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, ne? Dann stellt sich ja die Frage, okay, was macht Godzilla besonders, ne?
Ja.
Was ist da das? Und da gibt es so verschiedenste, glaube ich, Antworten und Theorien da drauf. Und eine Sache aber natürlich, die hervorzustechen ist, 1954 Japan nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Fall der Atombomben, dass Godzilla zum einen oft als Metapher oder Allegorie sogar auf genau das gelesen wird, auf dieses kulturelle Trauma und diese Verwüstung, was dort passiert ist. Und die Anleihen im Film sind ja auch also kaum von der Hand zu weisen. Ne? Also du hast wirklich diese von nuklearer Energie irgendwie erschaffene Macht, ja, dieses Monsters, die dann einfach diese Stadt verwüstet, ja. Und allein diese Bilder, ne, also wenn man, ich finde auch, der Film von 1954, ja, das sind jetzt ne, über 70 Jahre, der, klar, das ist in meinem Kostüm so, aber ich finde, dass das ändert nichts an der Kraft, die diese Bilder haben. Mhm. Also auch ne, dann in Schwarz-Weiß und dann siehst du halt, wie die da Städte zerstört werden und sowas. Und das, ne, also wenn man das dann auch nur so so ganz grob mit dem geschichtlichen Hintergrund in Verbindung setzt, dann geht es einem da schon kalt den Rücken runter. So, ne?
Ja.
Also, dass da was verarbeitet wurde, ist, glaube ich, ganz, ganz klar.
War auch hier habe ich nur den Wikipedia-Artikel als Quelle. Aber ja, wenn man da glauben darf, was dort steht, ist das zum einen tatsächlich das Trauma, das da verarbeitet wird irgendwie kollektiv in dem Film. Das ist ja gerade mal 9 Jahre oder so nach dem Abwurf, ne?
Ja.
Und ja, 54, genau. Und es gab zu der Zeit auch Atomtests.
Mhm.
Da gab es irgendwie einen Vorfall mit einem Fischkutter, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber so ein Fischereiboot irgendwie. Und ich glaube, ich bin mir aber gerade nicht sicher, weil der Film beginnt doch, glaube ich, auch mit einem Fischerboot, ne? Ich weiß nur nicht, ob das auch so heißt wie, den japanischen Titel habe ich jetzt nicht drauf, aber ich glaube, es hieß Goldener Drache.
Ja.
Ich glaube, das heißt auch so, aber ich würde sagen, es ist für uns alle nochmal ein guter Anlass, den Film nochmal zu gucken.
Ja. Aber das ist das Ding, also der nukleare Hintergrund, ja,
ja.
Der setzt sich ja auch durch. Also Godzilla wurde ja auch immer wieder neu erfunden und sowas, ne? Und also zum Beispiel, ich glaube, in dem Monsterverse-Film, also der praktisch diese neue Reihe an Godzilla, US-Godzilla-Produktion losgetreten hat. Da waren es zum Beispiel auch die Atomtests, die aber etwas wieder aufgeweckt haben. Ne? Also es gibt da verschiedene Spielarten. Es gibt zum Beispiel eine Variante ist, man hat irgendeine Echsenform, die durch diese Atomtests mutiert wurde.
Mhm.
Es gibt die Variante, das ist ein schlafender Gigant aus einer Vorzeit, der durch diese Atomtests aufgeweckt wurde.
Mhm.
Also egal wie, aber es dreht sich immer um diese Idee, dass die Menschheit mit dieser Technologie, mit dieser zerstörerischen Technologie etwas ausgelöst hat. Ja?
Ja.
Also, und somit bleibt Godzilla, egal in welcher Version, eine Antwort auf die die ja, Erfindung der Atombombe oder zumindest nukleare Energie. Was natürlich, ne, also das ist das, wir sind hier im Oppenheimer-Territorium, ne? Das ist
und treffen auf Goethe, ne? Die Geister, die ich rief, werde ich nur nicht los.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Ganz genau, ne? Und ich finde, und das ist natürlich, also ich finde, das ist ja klar, ist das eine Faszination, ne? Und das erklärt auch in Teilen halt, warum wir heute noch über Godzilla reden, über so eine große Echse, die durch eine Stadt stampft, ne? Weil das einfach uns ja heute noch existiert, ne? Also dieser Schrecken atomarer Verwüstung, auch nach dem Kalten Krieg, ist ja nicht aus der Welt geschafft.
Und in den letzten Jahren ja auch mal wieder ein bisschen dichter gerückt.
Leider, ne? Ja.
Ja.
Leider, ja. Und das finde ich das, also das finde ich das Spannende. Und zum anderen, das ist natürlich eine sehr ernste Erklärung, ein sehr ernster Teil des Konzepts. Und wenn man sich dann aber mal die Filmografie von Godzilla anguckt, dann ist da auch sehr viel Silliness. Und das geht damit einher. Also das ist dann so wie die besten Comicfiguren à la Batman, kann Godzilla vieles sein. Ne? Godzilla contains multitudes. Weil es am Ende ist es auch einfach eine große Echse, die sich bei Zeiten mit anderen Monstern prügelt. Und da ist auch einfach ganz viel so kindlicher Spielzeugspaß damit drin. Und also ich finde faszinierend, wie diese Sachen parallel zusammenlaufen. Oder also parallel und zusammen. Also, dass die sich, dass das teilweise sich ineinander verknotet und also faszinierend, faszinierende Echse.
Ich habe diese alten Filme, also ich habe die ersten beiden, glaube ich, gesehen, tatsächlich aus den 50ern. Mhm. Ich glaube, dann gibt es ja, ist ja ein riesiges Lore, wie die Fachnerds ja heutzutage sagen, von über 30 Filmen. Also es gibt auch irgendwie so eine ganz bestimmte Studio-Ära irgendwie. Das sind, glaube ich, alleine 30 Filme, wenn das reicht. Und dann plus on top jetzt, was halt auch noch vom amerikanischen Markt verbrochen wurde. Ne? Der
Roland Emmerich-Film. Also Fakezilla ist das. Das wird gerne als Fakezilla bezeichnet. Und es gibt auch eine herrliche Referenz darauf in einer japanischen Produktion. Ich glaube, das war Godzilla Final Wars.
Ah, okay.
Das war wie du schon völlig richtig meintest, ne? Also die Godzilla-Filme sind so in verschiedene Äras unterteilt, ne? Nach Studio, Reboots etc. Und ein praktisch Ära beendender Film, Final Wars, hat so ein Best-of gemacht mit ganz vielen Monstern drin, unter anderem auch die US-T-Rex-artige Godzilla-Version von Roland Emmerich aus dem, ich glaube, 90er ist das, Ende der 90er.
Ich glaube auch irgendwie Ende 90er.
Und dieser Fakezilla wird sehr schnell aus dem Weg geräumt vom echten Godzilla. Das ist so ein bisschen der Gag, den sie sich da erlaubt haben.
Ich liebe das, wenn sowas passiert. Das ist so, fand ich auch so sweet bei, wie Sean Murphy damit umgegangen ist in seinem White Knight mit Harley Quinn. Wo denn was komplett Eigenes draus entstanden ist, was auch wieder schön ist. Ne? Er hat sich nur nicht kaputt gemacht, einfach gesagt, das ist doof. Aber wo so die alte Harley Quinn auf die neue, vermeintlich neue Harley Quinn in dem neuen Kostüm und so weiter trifft und dann wird daraus ein komplett neuer Charakter gemacht und so. Aber das fand ich eine sehr schöne Herangehensweise.
Ja.
Ohne zu sagen, hey, das alte war besser und das neue jetzt so verteufelt. Aber egal, genau. Und es ist aber auch schön zu sehen, dass so damit umgegangen wird.
Das stimmt. Also genau, die sind sich dessen ja auch bewusst. Und die aktuelleren Filme eben unter diesem Banner des Monsterverses, die sind auch zumindest in, also ich weiß nicht, wie viel Toho, also die Produktionsfirma, die praktisch auch gerade die Godzilla-Rechte wirklich innehat, zumindest geben sie die Rechte her, sie sind da in irgendeiner Weise, sind sie mit eingebunden, können wahrscheinlich ihr Siegel runtersetzen und sowas.
Machen parallel, glaube ich, aber trotzdem auch noch Filme, ne?
Und zwar auch da wieder, und das ist genau diese verschiedenen Versionen, weil die Monsterverse-Filme, ich glaube, der erste war Gareth Edwards, der Regisseur, der war ernst, düster, etc.
Ja, ist von diesem Monster, also von dem neuen Monsterverse.
Genau, praktisch der US-Relaunch.
Genau, ja. Aber auch, und da halt auch ein sehr, sehr spannender Ansatz, in dem Godzilla halt einfach nicht mehr dieses, es ist ja nicht das unbekannte Böse eigentlich, das irgendwie über uns hereinbricht, ne?
Ja.
Sondern ist ja eigentlich als Beschützer dargestellt wird oder nicht unserer Welt und oder
völlig richtig und das finde ich auch sehr sympathisch an dem Film und an der Reihe, dass genau Godzilla ja zerstörerische Kraft, aber halt wie so ein Sturm, ne? Also dass es so eine Naturgewalt ist und das ist auch wieder eine sehr spannende Sache, dass sich das entwickelt hat, weil ne, Godzilla wird als Naturgewalt dargestellt und ja praktisch beauftragt mit irgendwie das Gleichgewicht der Welt zu halten. Ja. Und das wird zum einen durch andere Kaijus gefährdet, aber natürlich auch durch die Menschheit und ihren Einfluss und etc. Also auch da wieder, das ist so eine ökologische Lesart, die hier aufgemacht wird, die ich sehr sympathisch finde. Ne? Also das finde ich spannend. Die bleibt da, die Lesart, aber tritt ein bisschen auch da in den Hintergrund, weil im Laufe der Filme auch die halt wieder silly werden. Also auch da wieder diese Bewegung mit, wir fangen ernst an und
oh, es verkauft sich aber gut, lass mal noch nachballern.
Ganz genau. Was mögen die Leute? Ah, die Leute mögen mehr Monster, okay. Godzilla King of Monsters hatte schon das, so mehr Monster, aber immer noch so ein düsterer Ton und dann shiftet das so, dass, ich glaube, der letzte Film war ja dann schon der, also dann kam ja auch Godzilla King Kong Crossover. Ja.
Genau.
Und dann wird das immer weitergemacht und also das ist, ich erinnere mich als kleine Anekdote, um so ein bisschen so auch dir das, also was für einen Effekt diese Filme haben. Als der letzte Film rauskam, habe ich davor Freunde von mir praktisch genötigt, mit mir nochmal die anderen Monsterverse-Filme davor zu gucken und dann ins Kino zu gehen.
Super Plan.
Super Plan, war sehr großer Spaß, aber hat richtig gemerkt, so wie wir gucken den praktisch Beginn dieser neuen Filmserie und also okay, alles klar, verstehe ich, ne, Metapher, ökologisches Level, okay. Und dann auf einmal so Schritt für Schritt wird es halt immer extremer, sodass es am Ende war, als dann Godzilla King Kong das Crossover losging und dann gegen Mecha-Godzilla gekämpft wurde und alles so mit Neon und Lasern und ja super Action und sowas und die so Wrestling-artige Finishing-Moves machen. Also meine Mitschauenden da saßen so, ich weiß nicht, was ich gerade geschaut habe. Aber ich war unterhalten. Und das, genau, das setzt sich sofort. Und parallel, und das ist dann was du angesprochen hast, parallel dazu sind aber in Japan wieder neue Godzilla-Filme gestartet. Shin Godzilla und Godzilla Minus One.
Genau, an diesem Minus One, da bin ich so drüber gestolpert und dachte erst, das ist jetzt zu dieser neuen US-Reihe die Vorgeschichte irgendwie so, weil klar, ein Prequel ne, bietet sich immer an nochmal schnell. Eine Godzilla-Origin-Story. Ja.
Und dann, genau, es ist eine Origin-Story, aber bezieht sich eher auf Shin Godzilla praktisch. Und die Filme sind der Gegenentwurf zu der Silliness der US-Produktion. Also Godzilla Minus One hatte einen Limited Release hier in Deutschland. Das heißt, es gab es, glaube ich, nur in ausgewählten kleinen Kinos und er hatte halt sehr kurze Spielzeiten und sowas. Keinen großen Auftritt und ich dachte, okay, ich muss den irgendwie sehen und dann war es auch irgendwie in einem kleinen Programmkino dann diesen Film gesehen und das war, ne, da ist nicht mehr viel Silly Monster Fun, sondern das war halt wirklich, okay, das ist jetzt eine filmische Abhandlung über, genau, Veteranen und Trauma des Zweiten Weltkrieges, also wieder praktisch auch back to the roots in dem Sinne, wo man einem Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg folgt, einem japanischen Piloten, der halt auf Godzilla trifft und dann nach dem Krieg erneut auf Godzilla irgendwann trifft und halt, aber eigentlich, ne, und das ist dann so, das ist so der, eigentlich nur die Rahmenhandlung, eigentlich verbringt man viel Zeit des Films halt diesem Charakter zu folgen und zu sehen, wie kaputt er ist.
Ja.
Ne, also wie Kriegserfahrungen diesen Menschen mitgenommen haben. Ne? Das war hart, ja. Aber sehr guter Film. Sehr guter Film, ja.
Ich habe auch immer Bock, so mich denn da so durch sowas mal durchzuarbeiten, weil ich auch viel Erinnerungen aus meiner Kindheit habe, auch so ein bisschen, ich glaube, irgendwas aus den 70ern oder 80ern, wo auch dann irgendwie Tokio komplett in Schutt und Asche liegt und dann da irgendwelche, man aber auch schon so ein bisschen slightly in der Zukunft ja immer ein bisschen ist. Es gibt dann schon irgendwie so Laserwaffen und man hat schon irgendwelche schwebenden Fluggeräte, mit denen man Godzilla auch angreifen kann oder weiß ich nicht, am Anfang des Films auch irgendwelche Tiere, denn die unter den Schuppen von Godzilla leben, dann auch irgendwie auf dem Schiff irgendwie dann wild durch die Gegend toben oder so. Bei diesen richtig silly Sachen, so Godzillas Kind oder so, da bin ich zum Beispiel raus. Oder Godzilla versus Frankenstein oder so ist dann, kenne ich auch nur von den Titeln her. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich Frankenstein überdimensioniert ist oder ob das was anderes ist.
Das Ding ist, das würde mich nicht wundern, ne? Das ist das Verrückte.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass trotz, auch wenn der ist viel, der Film, Godzilla versus Kong. Mein Problem war, ich hatte Kong Skull Island nicht geguckt vorher. Okay. Ich wusste nicht, dass die zusammengehören. Ich dachte, Peter Jackson hat einfach nochmal einen zweiten Film gemacht. Also,
es gab vorher schon Crossover mit den beiden, aber genau, das ist schon
aber halt auch früher in, Peter Jackson hat jetzt keinen Origin-Film gedreht
Richtig. Ja, genau, das sind halt diese, ne, von wegen, also ich glaube, das ist ein bisschen wie Alien versus Predator oder sowas, ne, wo man einfach so Sachen hat, hey, okay, wir haben so zwei Figuren hier, die passen doch eigentlich zusammen. Mhm. Warum nicht? Ne? Also das ist so ein bisschen diese Warum-nicht-Mentalität, ne? Die dann so extrem annimmt.
Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja.
Ja, total. Also genau, also es ist so eine fortlaufende Faszination, die einfach, weil die Figur irgendwie verschieden eingesetzt werden kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch das Ding. Das ist halt, man kann verschiedene Sachen mit diesem Grundkonzept einer großgewachsenen Echse, kann man das machen. Ne? Und das, also und wir haben ja noch gar nicht über Comics geredet.
Kommen wir bestimmt gleich noch zu.
Ja, ganz genau, weil da werden die Konzepte ja noch weiter. Also es gibt eine Comicreihe, die heißt Godzilla in Hell. So, und das ist genau das, was der Titel sagt. Godzilla in der Hölle. Und dann geht's los.
und dann hat der Teufel ein Problem.
Dann hat der Teufel ein ganz sehr großes Problem. Ja. Also und sowas. Ne? Also das ist dann auch, ich glaube auch, das entspringt dieser Mal-schauen-was-passiert-Mentalität.
Wir hatten das doch auch schon jetzt vor ein paar Folgen mit Great Gatsby.
Ja, oh, großartig. Ja. Godzilla Monster Peace Theater. Ha, ja, herrlich. Es ist einfach, genau, es ist vielschichtiger Charakter.
Denn mir begegnet das tatsächlich ständig entweder Justice League vs. Godzilla oder Godzilla Destroys the Marvel Universe, ja. Justice League vs. Godzilla 2, ich übertreibe wahrscheinlich, aber oder gibt's das? Godzilla Destroys the Marvel Universe again?
Also genau, also es läuft immer weiter, das ist richtig. Also Godzilla ist auch in Comics gerade richtig stark vertreten.
Ja.
Und also der Grund dafür war halt, dass, genau, letztes Jahr 70 Jahre Jubiläum, ne, nach 1954. Mhm. Und da hat Toho, wer auch immer gerade praktisch Schirmherrschaft über Godzilla hat, praktisch eine große Jubiläumsoffensive gestartet. Unter anderem auch in Comics, wo es hieß, ja, wir machen Crossover mit den großen Verlagen Marvel und DC, aber auch bei IDW, wir starten praktisch ein eigenes Universum. Ne? Also ne, Universen sind ja gerade so das,
ja.
Immer noch das Ding. Und Godzilla wurde immer irgendwie in Comics vertreten. Ja, mhm. In verschiedenen Miniserien, die meistens aber sehr wenig miteinander zu tun hatten. Und lose. Also vielleicht hatte zum Beispiel eine Serie mal eine Nachfolgerserie oder sowas, aber dann kam eine andere, die nichts damit zu tun hatte, ja. Etc. Ne? Auch da wieder, weil das halt geht mit Godzilla. Aber dann hieß es, nee, 2025 starten wir zumindest in kleinem Maße ein zusammenhängendes Godzilla-Universum, das sogenannte, oder die Kaisei Era, das Kaisei-Universum, wie auch immer man das betiteln will. Und unter dem Banner sind drei Serien jetzt gestartet, praktisch gestaffelt, die jetzt das neue Godzilla-Comic-Universum abbilden. Ja.
Und was können wir da so erwarten? Also sind, weiß ich nicht, ist das jetzt eine Godzilla-Hauptserie, eine ist, weiß ich nicht, ein Forscherteam, die beobachten merkwürdige Dinge. Weißt du, ich fühle mich gerade so ein bisschen an das Energon-Universe erinnert, so wo du so Void Rivals hast, G.I. Joe und jetzt Transformers und irgendwie treffen die dann alle aufeinander und auf einmal stellt man fest, oh, alles ist miteinander connected, verbunden.
Gar nicht unähnlich. Also es gibt auf jeden Fall der praktisch Flagship-Title heißt einfach Godzilla. Mhm. Die laufende Godzilla-Serie. Ich glaube, zur Zeit der Aufzeichnung sind vier Ausgaben draußen. Das Trade ist aber schon angekündigt. Das heißt, in der Zwischenzeit kann auch wieder was Neues rausgekommen sein. Läuft also schon an.
Mhm.
Und das gilt für alle drei Serien, die sind inzwischen gestartet. Das heißt, wir können auch jetzt schon über Qualität reden.
Okay.
Es ist nicht nur Ankündigung. und also diese Hauptserie praktisch, geschrieben von Tim Seeley, gezeichnet von Nicola Chismisia. Ich entschuldige mich für die Aussprache, da sind ein paar Umlaute, mit denen ich nicht vertraut bin. Aber ein Künstler, zum Beispiel auch aus der letzten Azrael-Serie einigen vielleicht bekannt ist, sehr dynamisch,
ja.
Sehr gut.
Sehr wild.
Sehr wild, ja.
Azrael, oh, ich komme gerade nicht drauf, ich habe das Trade zu Hause. Ist er nämlich auch schon 2-3 Jahre her?
Mhm, genau.
Ja.
Der Zeichner ist das. Und dann auch, das Team wird dann abgerundet von Francesco Segala und Gloria Martinelli an den Farben und Nathan Widdick an den Letters. Oh. Und das ist praktisch so das Team, zumindest des ersten Story Arcs, so wie es scheint. Und das, also dieser ja, da geht es praktisch darum, dass eine Spezialeinheit, ein Superteam aus Leuten zusammengestellt wird, die Welt vor Kaijus beschützen soll.
Mhm.
Also wie so eine Special Forces Situation.
Ja.
Die haben alle ihr Gimmick. Ne? Du hast eine Bombenexpertin, du hast so einen Influencer mit irgendwie Feuerkräften. Du hast einen, ne, natürlich so einen grimmigen Anführer und sowas. Du hast eine Kaiju-Expertin aus Japan und der Protagonist, einen jungen, aufstrebenden Kämpfer, der in irgendeiner Art und Weise mit Energie gesegnet ist, die der Kaijus gleicht. Also der hat irgendwie so praktisch besondere Stärke und Kräfte, mit denen er sich im Faustkampf mit Kaijus messen kann. Und dann tritt natürlich irgendwann Godzilla auf und dann geht es halt sehr schnell darum, dieser Konflikt mit, okay, hauen wir einfach drauf, das ist eine böse, böse Echse.
Ja.
Oder ist es tatsächlich auch wieder eine Kraft fürs Gleichgewicht und lauert etwas im Hintergrund, was uns noch gefährlicher werden könnte? Und ist Godzilla am Ende nicht in irgendeiner Art und Weise unser, wenn nicht Freund, zumindest Verbündeter dem Kampf gegen eine dritte Fraktion? Das ist so ein bisschen der Aufhänger des ersten Story-Arcs.
Okay, so ein bisschen wie in, war das King of Monsters mit Gojira, den sie aufgeweckt haben?
Ah, King Ghidorah.
King Ghidorah, Entschuldigung.
Ja, ähnlich, ganz genau. Das ist halt, ne, das ist auch das Ding, es gibt immer noch ein böseres Kaiju, das praktisch da im Eis lauert oder unterm Wasser oder wie auch immer. Und dann ist es halt, wie es so oft ist, dann, also der Hauptcharakter hat natürlich auch eine Vergangenheit mit Godzilla, ne, der hat da eigentlich so Rachegelüste, ne, und muss die dann verarbeiten und fragt sich dann. Dann kommen genau diese Fragen auf, was wir auch schon besprochen haben, was dann spannend ist, weil die Serie dann praktisch Bezug nimmt auf diese verschiedenen Rollen, die Godzilla in den letzten 70 Jahren eingenommen hat. Also so diese Frage halt, okay, ist es einfach nur ein böses Monster, das es zu besiegen gilt, oder ist es halt so wie ein Sturm? Weil so, ja, der Sturm ist nicht böse im Sinne, dass er Interesse hat, dieses Haus abzureißen, aber es passiert halt. Und, also jetzt, um in diesem Beispiel zu bleiben, wenn man dann guckt, okay, aber warum ist dieser Sturm entstanden? Und dann landen wir auf einmal bei Klimawandel und dann, oh, Moment mal, dann sind wir doch wieder bei den Menschen. Ne? Die ist so eine Sache.
Fuck, wir sind doch selber schuld.
Genau, so ein bisschen diese Fragewelt so, wird so ein bisschen aufgemacht, was ich spannend finde.
Und die anderen beiden Serien?
Ja, die anderen beiden, also die zweite Serie, die dann gestartet ist, nennt sich Godzilla Escape the Dead Zone.
Okay.
Und da wurden dann die ersten Verbindungen gemacht, weil diese Dead Zone im Titel, die beschreibt halt ein Gebiet in Nordamerika, wo anscheinend Godzilla oder andere Kaijus durchgewütet sind und die praktisch aufgegeben wurde. Also das ist so ein bisschen Wasteland. Ne? Das ist so Mad Max Territorium nach Motto, okay, komplett zerstört, radioaktiv verseucht, da kann keiner mehr leben, Zaun rum, Mauer drum, liegen lassen, so. Aber wie es so ist, ist da doch mehr los, als man denken würde. Nicht nur tote Zone, sondern da passieren Sachen, da leben Leute. Und auf diese Dead Zone, da gibt es halt so einen Verweis in der Hauptserie und dann spielt halt diese Godzilla Escape the Dead Zone Serie genau da. Das Team ist auch ein anderes. Ethan Parker und Griffin Sheridan schreiben. Pablo Tunica ist der Künstler und Nathan Widdick, der ist zurück an den Letters. Und ne, ich habe schon Mad Max genannt. Das ist auch so die Atmosphäre dann so ein bisschen, dass wir folgen einem mysteriösen Wanderer, der irgendwie durch diese Dead Zone wandert und auch selber nicht ganz menschlich ist, sondern dass da ist noch mehr los, irgendwie Anzeichen von Kaiju-haften Fähigkeiten.
Okay.
Und der trifft dann auf zum Beispiel eine Sekte in dieser Dead Zone, die Godzilla verehren, also religiös.
Okay, ja, natürlich.
Und
ja,
ganz genau. Und dann befreit er aber auch zwei Kinder mit besonderen Kräften von dieser Sekte. Und dann müssen die praktisch jetzt zusammen durch diese Dead Zone schlagen und werden natürlich gejagt und ne, passieren verschiedene Sachen. Also hat so ein bisschen auch so Road-Movie praktisch Feeling.
Ja, so Old Man Logan musste ich gerade dran denken. Aber halt generell diese dystopischen Zukünfte, in denen nicht mehr viel übrig ist.
Ganz genau. Ja, Old Man Logan ist auch ein guter Vergleich. Ne? Also dieses, genau, zusammen durch die Verwüstung. Und dann geht es auch da wieder. Ne? Es geht dann viel um Found Family. Es geht um auch so Menschlichkeit und praktisch auch, dass man sich zusammenraffen muss und sowas. Ne?
Ich glaube, das ist auch immer die Herausforderung, ne, bei diesen Godzilla-Titeln, weil du kannst halt nicht nur auf 32 Seiten zeigen, wie ein riesiges Monster irgendwie ständig Häuser kaputt macht. Das wird, glaube ich, relativ schnell langweilig vielleicht. Mhm.
Ja.
Sondern immer das Drumherum.
So ist es, genau, diese Menschlichkeit, ne? Und das ist, ich glaube, das ist auch nicht einfach, weil es ist ja schon so, ne? Weil, okay, was ist der, das Spaß, ne? Der spaßigste Teil ist, okay, Monster Clash,
so, na klar.
Ne? Monster Wrestling. Aber wie du sagst, das ist in einem Comic oder auch in einem 2-Stunden-Film oder sowas, das wird auch alt, ne? Mhm. Und dann ist halt die Kunst, glaube ich, und ich glaube, das ist auch gar nicht einfach, so denn menschliche Charaktere dort mit einzubinden, an denen man dann aber auch hängt, ne? Von denen man nicht genervt ist.
Richtig, ne? Thema Glaubwürdigkeit.
Mhm. Das finde ich halt zum Beispiel, also ne, in dem 2015-Film, also aus den USA, der Monsterverse-Godzilla-Film, der unterstreicht genau das, ne? Da ist es auch diese menschliche Perspektive und Godzilla ist auch lange Zeit gar nicht zu sehen, also auch nur ganz schemenhaft oder sowas, um halt ja diese praktisch auch diese Größe noch eindrucksvoller zu machen, ne? Das heißt, wenn du die ganze Zeit bei der menschlichen Perspektive bist, also auch wirklich rein visuell, bildlich, und dann auf einmal so einen gigantischen Echsenfuß praktisch runterknallen siehst, und dann, ne, das ist auch zu dem Zeitpunkt das größte Godzilla-Model, was jemals in einem Film abgebildet war.
Okay.
Also Godzilla wurde auch kontinuierlich größer über seine Filmgeschichte. Und das, finde ich, hat da funktioniert, weil es ist wirklich eindrucksvoll. Ne? Diese Bilder sind dann wirklich, wirklich stark, und dann geht es halt, ne, darum, dass halt, du hast einen Soldaten, natürlich amerikanischen Soldaten, der dann zurück zu seiner Familie muss, bevor Godzilla da durch die Stadt marschiert. Aber Godzilla tut das nicht, weil die Stadt böse oder weil es die Stadt nicht mag, sondern es gibt ein anderes Kaiju etc. Also das, aber auch da wieder, es ist alles praktisch aus dieser menschlichen Tragik, die ja dann da auch mit einhergehen kann. Ja.
Und die dritte?
Und die dritte Serie geht deutlich aber darüber hinaus. Die nennt sich Starship Godzilla und bringt uns weg von der Erde, weg von der Dead Zone, sondern into space.
Okay.
Geschrieben von Chris Gooch, Künstler Oliver Ono und Letterer Hassan Osmane Elhau. Und das ist out there. Das war auch sehr spannend. Also diese drei Serien wurden ja in einem praktisch Sampler von IDW so vorgestellt kurz.
Okay.
Und das war die Serie, wo ich am meisten dachte, okay, das ist ein interessanter Pitch. Also die anderen waren auch gut, aber es war also okay, verstehe ich, kenne ich, haben wir irgendwie schon mal gesehen.
Ja.
Mal gucken, wie sie es machen. Starship Godzilla ist bisher auch mit am wenigsten Godzilla,
okay.
Sondern man hat ein großes Raumschiff, was aussieht wie, also es gab ja so Mecha-Godzilla und so Roboter-Varianten von Godzilla in verschiedensten Formen. Das Raumschiff sieht so aus,
okay.
Und ja, fliegt durch die Galaxie, und wir folgen der Crew, die dann, also zumindest das ist der in der ersten Ausgabe, davon sind auch bisher nur 2 Ausgaben rausgekommen, das ist super, die Serie, die als letztes gestartet hat. Und was passiert ist, ne, es gibt eine Mission, das sind so ein bisschen, also diese Crew dieses Raumschiffs scheint so ein bisschen unter dem Radar zu arbeiten, ein bisschen shady so. Und dann, hey, wir haben so einen Tipp bekommen, hier soll sowas ganz Wertvolles sein, das holen wir uns, und dann, ne, und dann wird das geschmuggelt und dann wird das verhehlt und dann haben wir einen Payday. Und dann stellt sich aber raus, was sie da klauen, sind Kaiju-Eier, die kurz vorm Schlüpfen sind.
Mhm.
Und dann passieren so Sachen auf dem Schiff, die halt passieren, wenn man sich Eier von Riesenmonstern aufs Schiff holt.
Was soll da denn schiefgehen?
Ganz genau. Und dann lernen wir halt schnell, okay, dass, ne, verschiedene Mitglieder der Crew wussten verschiedene Sachen darüber.
Mhm.
Also das scheint auch im Hintergrund mehr zu laufen. Und ne, dann geht es jetzt darum, in der Ausgabe 2, weil, okay, Schiff wurde irgendwie in Mitleidenschaft gezogen, wir müssen das irgendwie reparieren, bevor wir weiter können, dafür brauchen wir Geld, etc., etc. Also es ist so ein bisschen auch so Space, ich weiß nicht, ob Space Western der richtige Begriff ist, ich glaube tatsächlich nicht. Aber es ist so, schon so auch so Reiseabenteuer und so ein bisschen Crime im Hintergrund. Also wahrscheinlich eher so Space Crime.
Space Crime, Piraten vielleicht?
Ja, auch so ein bisschen. Ne? Also so, klar, Space Pirates, warte ich drauf, dass das passiert. Würde mich nicht wundern, ja. Und es ist schon so, dass, ne, auch da in der Godzilla-Welt gibt es ja auch genug Kreaturen aus dem All. Ne? Wir haben vorhin King Ghidorah genannt, ein dreiköpfiger goldener Drache aus dem Weltall. Ja, es reicht ja nicht, so, sondern auch noch aus dem Weltall, auch noch ein Alien. Der macht zum Beispiel einen Auftritt in Starship Girl.
Ah,
okay. Ja. Also da wird auch nochmal eine andere Ecke des bereits etablierten Godzilla-Universums beleuchtet.
Ja, bei, ich stelle die Parallelen gerade fest zu Teenage Mutant Ninja Turtles, ne, die ja auch aus dem Comic entstanden sind, als Satire auf andere Dinge und jetzt auch ja in jeder Interpretation, sowohl auch in den Comics als in den Filmen, Zeichentrickserien ohne Ende,
ja,
immer wieder eine neue Origin bekommen haben. Wobei die mit IDW momentan die am längsten werdende tatsächlich ist.
Das stimmt, aber ja, auch da so eine Langlebigkeit.
Ja.
Aber ich finde das spannend, weil das sind ja beides so, also auch da, ich meine, der Name Teenage Mutant Ninja Turtles, ne? Also
ja,
ein witzigeres Comic-Konzept könnte man sich fast gar nicht ausdenken. Und ich glaube aber, da ist was drin in dieser Formel, was sich erstmal nach einer lächerlichen Idee anhört.
Mhm.
Ne? Wie zum Beispiel riesige Echse, genau, mit Laser, Atem.
Ist das aber neu?
Nee.
Beim ersten Film hat er das noch,
ja,
nicht?
Ja, doch.
Hat er das?
Ja.
Ist schon länger her, dass ich ihn gesehen habe, ich gebe es zu. Ich glaube, wir haben tatsächlich auch sogar hier schon drüber gesprochen, aber dann gucke ich mir den nochmal an. Hat er da auch schon, ja?
Der hat den nuklearen Atem. Und das ist auch, ne, das ist auch da wieder diese ganz klare Parallele, ja, damit, von, ja, wegen, das ist so eine, ja, praktisch ja auch übernatürliche oder unnatürliche, je nachdem, wie man sieht, Zerstörungskraft. Ja. Mhm. Und dieser Atem ist von Anfang an dabei. Und ne, dasselbe bei so Ninja-Schildkröten, ne? Das sind so Konzepte, wo man denkt, okay, was soll das, ne? Aber man kann damit richtig gute Geschichten erzählen, ne? Weil ich glaube, das ist halt, ich glaube, das ist ein guter kreativer Anreiz, zu sagen, okay, wie können wir in dieser vermeintlichen Lächerlichkeit, wie können wir da eine emotionale, eine menschliche, eine mitreißende Story erzählen, ne? Und dann hast du halt großartige Coming-of-Age-Geschichten mit den Turtles,
ja,
oder ökologische Kommentare über Klimawandel und ähnliches und Nuklearkraft über mit Godzilla. Ne? Mhm. Und du kannst halt wirklich Sachen über unsere Welt sagen mit Charakteren, die vermeintlich erstmal nichts damit zu tun haben.
Ja, genau, aus einer vermeintlichen Absurdität,
ja,
kannst du unglaublich schön Parallelen herstellen, ja, bin ich.
Ja, und ich glaube halt öfter ist so, dass diese Absurdität hilft dabei. Ne? Weil es ist, weil es einem das so ein Zugang über eine Ecke gibt. Ne? Und trotzdem dann währenddessen auch einfach Spaß macht, weil das Grundkonzept weiterhin Fun ist.
Ja, genau.
Also, genau, man hat das, aber trotzdem halt eine Schildkröte mit Shuriken oder Bo-Staff oder sonst
Katanas
was. Katanas, genau. Ja, also ich finde es spannend. Ich finde es sehr spannend.
Ja, ich mag das auch.
Ja.
Gerade wenn es so vermeintlich erstmal weit weg wirkt. Und das ist bei Godzilla tatsächlich. Und da habe ich nie so drüber nachgedacht. Das war immer, alles klar, jetzt lass mal gucken, wer die Stadt zerstört und wie die Menschen darauf reagieren und wie sie es halt auch filmisch umsetzen. Bis dann tatsächlich auch, und da ist aber auch viel Abstand schon dazwischen gewesen, ich mir dann den alten Film nochmal angeguckt habe und halt, wie gesagt, diesen neuen von 2015, wo dann war, okay, man kann da auch mehr reinlesen, wenn man möchte. Und das finde ich gut. Das gefällt mir. Ja.
Genau, also richtig.
Genauso jetzt halt wie auch mit den drei Serien, ne, die ja drei verschiedene Genres, ne, also auch da schon wieder zu sehen, welche Bandbreite man da einfach auch bedienen kann an Geschmäckern.
Ja.
Du meintest ja vorhin, okay, jetzt sind, bis auf Starship Godzilla, kann man jetzt schon so ein bisschen was über die Qualität sagen, nicht nur vermuten.
Ja.
Wie ist denn so dein Eindruck? Ich muss ja jetzt gar nicht ranken, aber es wäre so, ne, welche funktioniert vielleicht für dich besser oder?
Ja, also ich war von allen dreien, also ich halt, als dieser Sampler rauskam, war ich von allen drei angetan, was ja schon mal besonders ist. Oft, wenn so ne, mehrere Serien zusammen angekündigt werden, hast du halt eine, die spannend ist und die anderen sind so, okay, mal gucken. Hier war es echt so, okay, alle drei, wie du sagst, machen Sinn, haben eine andere Ecke, eine andere Ausrichtung. Und auf alle drei haben mich bisher mitgerissen. Also ich bin bei allen drei beigeblieben und freue mich da immer auf eine neue Nummer. Weil sie halt sich so unterschiedliche Sachen rausnehmen. Und also, na, wie du sagst, sie machen verschiedene Sachen. Also die Godzilla-Hauptserie ist halt wirklich so Action, also auch ne, also wie gesagt, Nicola, ich versuch's nochmal, Cis-Messia, es macht da wirklich auch großartige Arbeit, ne? Also der kann sich damit mit den aktuellen Superheldengrößen wie Jorge Jimenez zum Beispiel, kann der sich total messen. Das ist dann wirklich so larger than life Action und sowas.
Ja.
Das ist super. Und dann hast du halt Godzilla Escape the Dead Zone, wo das halt viel, also das sieht alles viel dreckiger aus und viel rougher und sowas, aber es passt halt. Ne? Und dann die Story ist da tatsächlich genau die, die verläuft auf bisher bekannten Ebenen. Also wenn, dann würde ich sagen, dass Dead Zone noch die, die wenigsten Überraschungen bisher hat, mhm, was das angeht, weil es halt so, okay, ne, Lone Wanderer und die Kinder und dann raffen sie sich zusammen und dann so, okay. Was ja erstmal, ne, das ist ein Konzept, mit dem man sehr wohl Spaß haben kann, aber es ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Aber dann war zum Beispiel in der letzten Nummer, gab es dann einfach so ein, eine unerwartete Wendung, wo ich dachte, okay, finde ich gut. Da gab es dann auf einmal ein, keine Ahnung, so ein hausgroßes, junges Mädchen, also das einfach hausgroß geworden ist in der Dead Zone, die praktisch in Godzilla verliebt ist und sagt, ja, ich bin in die Dead Zone gekommen, weil ich mein großes Idol sehen wollte oder die Liebe meines Lebens und bin dann hier irgendwie durch Strahlung oder sonst was groß geworden und mal gucken, was ich jetzt so mache. Und da dachte ich, okay, das ist so ein bisschen auf einmal Alice in Wonderland.
Ja.
Und das hat mich da abgeholt, weil ich dachte, okay, alles klar, vielleicht wird die Dead Zone doch zu so einem Spielplatz, ne? Also wirklich zu so einem Wonderland-artigen Spielplatz, wo alles Mögliche passieren kann. Also, wer weiß, da kommen wahrscheinlich noch einige Überraschungen.
Krass.
Ja, und ja, Starship Godzilla, auch da wieder total passender Stil. Nee, ich könnte selbst ich könnte das nicht mehr so richtig ranken.
Ja, also genau, deshalb das ist wirklich
krass. Ich bin positiv begeistert, oder positiv begeistert, ich bin begeistert von allen dreien bisher, ja.
Und das, was ich so schön finde, ist, es gespielt auch so ein bisschen rein, was wir in der vorletzten Folge hatten, als es um Absolute Batman ging, beziehungsweise so die, wir haben Absolute Batman, dieses dunkle, grittige, böse, wirklich sehr böse, parallel zu diesem hellen, nicht strahlend, aber zu dem freundlicheren, helleren, angenehmeren, sich besser anfühlenden, positiv gestalteten Batman. Und das kann halt einfach so parallel nebeneinander existieren.
Ja.
Genauso wie Godzilla und die Justice League kloppen sich jetzt einfach nur zu, wir haben jetzt hier trotzdem nochmal eine IDW-Godzilla-Serie mit ein bisschen mehr Tiefgang und Anspruch vielleicht.
Ja, total.
Dass wir halt in dieser Zeit leben, in der das parallel existieren kann, sowohl im Kino beispielsweise, als jetzt auch in den Comics. Und das finde ich auch wieder toll, dass
ist auf jeden Fall,
dass du diese verschiedenen Aspekte mal irgendwie ausleuchten kannst.
Und ich glaube, das ist wirklich eine Besonderheit am Medium Comics, weil, wie du meintest, ich glaube, Filme mussten das ja echt lernen. Also es waren ja Sachen, das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Da hätten halt irgendwelche Produzenten gesagt, nein, oh mein Gott, das verwirrt die Zuschauer, die können doch nicht zwei verschiedene Versionen eines Charakters gleichzeitig wahrnehmen, das übersteigt die mentalen Möglichkeiten und also sowas, ne? Also ich glaube, das wäre einfach nicht passiert, ne?
Ja.
Dass man das irgendwie so zulässt. Aber Comics konnten das ja schon seit jeher mit Parallel Universes oder
Elseworlds, genau.
Elseworlds und ne, was nicht, also das ist schon seit den frühesten Versionen, also DC hatte ja sehr früh auf einmal Erde 1 und 2 und sowas, ne?
Mhm.
Das sind Sachen, die in Comics einfach so ein Zuhause haben, ne? Und das finde ich total schön. Das ist, finde ich, eine absolute Besonderheit, ja. Ja.
Alright. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest tatsächlich mal so in Bezug auf Godzilla?
Oh, das ist eine gute Frage.
Also ich habe das, da schließe ich auch gleich noch eine Frage zu an tatsächlich.
Ja.
So ein Gothic-Godzilla, gab es sowas schon?
Ja. Also auch da wieder bin ich bei Godzilla Monsterpiece Theater, das zumindest einen Gothic-Einschlag zum Ende der Serie hatte. Also dabei will ich es eigentlich belassen, weil das ist großartig gewesen.
Ja.
Aber Gothic Godzilla, das ist natürlich spannend. Das würde ja in die Richtung gehen, man dürfte nicht zu viel von Godzilla sehen. Es müsste so dieses Übernatürliche sein, aber das würde sich auf jeden Fall anbieten, weil eins der Kernbegriffe bei Gothic ist ja the sublime. Das kehrt immer wieder auf und das heißt so Beispiel ist zum Beispiel die Alpen. Oder sowas. Die Alpen in Frankenstein. Ich glaube, es gibt kein schönes deutsches Wort dafür. Deswegen muss ich jetzt einfach sublime weiter sagen. Also diese Idee, die Alpen in Frankenstein unterstreichen das, weil es ist etwas Größeres als der Mensch. Das ist so diese Weite der Natur, die eine Faszination mit sich bringt, eine Schönheit, aber eben auch eine Gefahr und so dieses den Menschen klein macht.
Mhm.
Ne, und so ein bisschen die Idee mit sich bringt. Also wir sind ja Anfang des 19. Jahrhunderts hier bei Frankenstein, dass das auch nie so richtig bezwingbar sein werden kann. Ne? Also so ein bisschen so die sowas. Und das funktioniert natürlich auch mit Godzilla sehr gut. Also Godzilla als The Sublime irgendwie darzustellen, auf jeden Fall. Also du meinst dann so ein 19. Jahrhundert mit Godzilla?
Ja, ich bin gerade, wenn es da in die Richtung geht, halt so bei Jekyll und Hyde, so von,
ja,
von der Abstrusie, so dieses Abstruse und halt was groß Gewaltiges, ne? Das, also ich sag mal, mit den richtigen kreativen Köpfen könnte das bestimmt auch was Schönes sein.
Ich glaube, das geht, weil eine Sache ist ja auch, zum Beispiel, ich denke jetzt an diese ganzen Arktis-Expeditionen.
Ja, natürlich.
Ja, dieses, und das hat ja eine unglaubliche Faszination auf die Leute ausgewirkt.
Mhm.
Na, also das waren die News, ne? Also man hat in der Zeitung immer geguckt, okay, ist das Schiff, ist irgendwie, ne? Man hat nichts mehr von dem Schiff gehört, was in der Arktis verschwunden ist und sowas. Und so ein Setting, ob es jetzt Arktis ist oder irgendeine, ne, eine Gebirgskette oder sonst was, und dann, oh, da ist irgendwas anderes noch mit den Leuten auf der Expedition, ne, da irgendwas Großes bewegt sich da und sowas. Also mit dieser Idee zu spielen, dass die Welt noch nicht komplett aufgeklärt ist,
ja,
was ja in dem Setting sehr gut geht, das finde ich super.
Ja.
Das finde ich super. Ja, also. Wer weiß, also, vielleicht ist ja was für Kaisei Universe.
Ich wollte gerade sagen, wenn da demnächst was kommt, ne, ihr habt es hier zuerst gehört. Wir hatten die Idee.
Ganz genau. Also Godzilla mit Monokel und Pop Hat und sowas, ne? Das hier zuerst.
Ja, ja. Ey, wenn Dr. Doom auf einem Roboter-Dino und auch, was für eine Splash-Splash. Egal. Ich schweife ab. Mein Lieber, dann würde ich sagen, packen wir es für heute.
Jo. Passt auf euch auf, passt aufeinander auf, passt auf, dass keine Riesenechse euch unterm Fuß erwischt.
Ja, und beim nächsten Lego an euch begegnet.
Seid lieb.
Lieber zweimal nachdenken.
Seid lieb zu Echsen.
Seid lieb zu Echsen. Also Hans, danke, dass du da warst. Und dann
danke,
bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Peng Puff Pow, der Comic-Podcast, ist eine Produktion von Podnews, unterstützt von Black Dog Comics. Verantwortlicher Redakteur und Produzent Robert Moldenhauer. Alle besprochenen Comics findet ihr auf blackdog.de.
Puff, Pow, der Comic-Podcast. Powered by Black Dog Comics.